featuring Flex FM.
Run. Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut an diesem Donnerstag. Für alle, die mich kennen und alle, die mich nicht kennen. Allow me to reintroduce myself. Mein Name ist Simon. Ich habe auch diese Woche wieder einen Gast da. Er ist der Regenmacher und brauchte nur ein Demo-Tape mit 5 Songs, um bei 4 Music gesigned zu werden. Doch seine Bibel hat 6 Wörter. I'm the one and only. Er schreibt die besten Liebessongs von allen, aber tätowiert sich No Love, färbte sich die Haare blond, damit sie sehen, er ist ein Engel. Denn wenn der Sturm weht, ist es dem Berg egal. Ich freue mich, dass er da ist. Zero Baby ist da. Hallo, wie geht's dir?
Boah, Bruder, was für ein Intro, Alter. Geil, sehr, sehr, sehr geiles Intro. Mir geht's gut, Bruder.
Sehr schön, ich freue mich, dass du da bist. Du hängst in Schöneberg rum, oder? Du hattest keine Lust auf Travel bei dem Lockdown-Light hier.
Genau, ich will ein bisschen Verantwortung übernehmen, damit die Festivalsaison nächstes Jahr klappt. Leute, tragt eure Masken, auch wenn es unangenehm ist, aber wir müssen wieder live spielen. Es geht nicht anders. So, es ist sehr wichtig. Bleibt bitte alle gesund. Passt auf euch auf.
Das ist auf jeden Fall, wird definitiv Zeit, dass man wieder gut ausrasten kann. Also es lag nicht an deiner Flugangst, ja?
Ich habe die tatsächlich überwunden, weil ich so krank viel fliegen muss, beruflich irgendwie am Anfang war schwierig, aber irgendwann hatte ich keine Zeit mehr für Flugangst.
ist deine Höhenangst damit auch direkt weg, oder?
Nein, Mann, Höhenangst noch safe am Start, Alter. Höhenangst.
Okay, du hast ein neues Album draußen. Kurze Einordnung, dein erster Song kam 2016, Holy war das, dann erstes Album 2017, The One and Only, dann 3 EPs, 2 in 2018, eine noch in 2019 und jetzt, wie gesagt, dein zweites Soloalbum Regen, seit dem 27.11. ist es draußen und eine der Auskopplungen klingt so. Wegen dir hieß der Song. Wir sprechen gleich noch über dein neues Album, über deine Schulzeit, dein Talent beim ersten Mal abzuliefern auf jeden Fall, über Vorurteile, die Leute über dich haben oder eventuell haben. Aber davor spielen wir ein bisschen Kill Your Darlings. Da bist du ja gut drin, habe ich mir sagen lassen.
Ja, also ich habe mir das antrainiert, habe ich mir beibringen lassen von Alexis tatsächlich.
Alexis Troy, dein Produzent, Alexis, genau, da kommen wir später auch nochmal zu. Jetzt, also einer muss gehen, ja, Kill Your Darling. Couscous, ja. Schnitzel oder guter Kaffee?
Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee, ich trinke nur Espresso.
Okay, Couscous, Schnitzel oder Espresso?
Oh. Dann Schnitzel.
Ah, okay, interesting. Okay. Und für alle, die dich wie gesagt noch nicht kennen, beschreib dich den Leuten nochmal selbst in 3 Worten.
Zero Baby, Regenmacher.
Bei uns ist Zero, Rapper, Schauspieler, Berliner. Wenn ihr ihn auf der Straße seht, denkt dran. Kreuz nicht meinen Weg, Bitch, ich habe den Hades durchquert, ich weiß, wie man über Leichen geht. Über welche Leichen du alles gehen musst, das checken wir gleich. Vorher haben wir die Leute auf der Straße gefragt, wie sie dich einschätzen würden, nur anhand eines Bildes. Und ich zeig dir mal ein Bild. Moment. Ich halte es in die Cam.
Ja.
Ich habe möglichst versucht, ein neutrales zu nehmen, wo man also nicht erkennt, dass du Künstler bist oder Rapper bist oder in irgendeiner Form. Was glaubst du, wie wirst du eingeschätzt?
Oder ich habe gar keine Ahnung. Mann, das ist doch so ein bisschen mein Fluch, dass es den Leuten schwerfällt, so mich irgendwie einzuordnen. So. Ich bin sehr gespannt tatsächlich.
Wir checken mal.
Das ist wirklich ein gut aussehender Mann. Sieht fresh aus. Für die jungen Frauen auf jeden Fall ein richtiger Playboy.
Wäre jetzt nicht eine Person, der ich sofort vertrauen würde. Also so ein bisschen herabschauend und eher distanziert.
Also ich glaube, der Typ arbeitet in einer Shisha-Bar.
Ich glaube auch, Loyalität ist für ihn sehr wichtig. Dementsprechend hat er bestimmt so eine Handvoll Freunde, denen er echt vertraut.
Ist auf jeden Fall ein Angebertyp so. Fährt dicke Karren, denke ich mal.
In der Freizeit geht er bestimmt ins Fitnessstudio oder am Wochenende mal mit seinen Freunden feiern und reißt Frauen auf und so.
Shisha-Bar eher weniger, aber dafür öfters im Baltas-Café, oder? Ist das noch aktuell?
Oh, Bruder, du bist top informiert, Alter. Shoutout auf jeden Fall auch an Walters Café. Shisha-Bar gehe ich nicht, weil ich rauche keinen Shisha, ich rauche Zigaretten, viele. Aber das ist sehr lustig. Das war sehr lustig, was ich gerade gehört habe.
Ist interessant, weil also wirklich nur anhand eines Fotos, man hat ja wirklich sehr so oberflächlicher geht's ja kaum. Und was ich immer interessant finde, ist, dass da manchmal so komplett das Gegenteil dabei ist und manchmal aber auch sehr, 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 sehr treffend tatsächlich Sachen dabei sind. Sowas mit einer Handvoll guten Freunden zum Beispiel, weißt du? So sehr loyal.
Genau, fand ich auch. Das ist mir zum Beispiel, bei mir ist übertrieben so. Ich bin so, du weißt, alle Rapper rappen immer so, ich halte meinen Kreis klein, aber Bruder, ich bin wirklich so King of Kreis klein halten. So. Mir ist das sehr, sehr wichtig. Alle meine guten Freunde sind Grundschulfreunde, so, weißt du?
Das ist krass.
So Wurzeln, voll wichtig, so Familie, voll wichtig, so, und dieses zeigt deine Freunde und ich sag dir, wer du bist, ist schon sehr, sehr wahr.
Ja. Für alle, die dich nicht kennen, du hast oder machst Mucke, glaube ich, seit du 11 bist, so. Das, glaube ich, fing mit dem Diss-Track gegen den Lehrer an, oder?
Boah, krass, Alter. Boah, du bist richtig informiert. Ja, ich würde nicht sagen, dass. Krass, Alter. Ich bin gerade super geflasht. Das ist ja so lange zurück. Soll ich dir sagen, warum? Ich war so Counter-Strike-süchtig. Das war so ein Sommer, da haben alle um ihr Leben im Internetcafé Counter-Strike gespielt. Und ich brauchte so 2 Euro, um Counter-Strike zu zocken, so. Und ich hatte so in diesem Hort, wo ich war, da waren so 2 coole, die haben auch Picaldi getragen, so, ja. Der eine von denen ist bis heute einer meiner besten Freunde, ja. So. Shoutout Nelly, Bruder. So. Und ich laufe so in diesem, und ich brauchte unbedingt, um Counter-Strike zu spielen, 2 Euro. Und ich wusste, ey, die tragen Picaldi, die hören Rap so. Ich bin so zu denen hingegangen. Ich habe gesagt, ey, guck mal, hör mal zu so. Wenn ihr mir 2 Euro gebt, ich schreibe euch 10 Seiten des Song gegen den ihr wollt. So, ja. Und dann sagt Nelly, ey, was für eine Geschichte. Ey, wenn der das sieht, der wird Gänsehaut bekommen bei dieser Geschichte. Dann sagt Nelly zu mir, ja, du, ich hab da so einen Musiklehrer, so. Ich hab gar keinen Bock auf den. Schreib mal einen Diss-Track gegen den. Da hab ich gegen Herrn Streich einen Diss-Track geschrieben, der ging damals so. Ich weiß nur noch die ersten Zeilen. Es war so, Herr Streich, du bist kein Scheich. Du bist nur ein Kinderquäler, ein kleiner Nervenstehler.
Und das waren noch die Hausaufgaben. Die haben das auch als Hausaufgaben aufbekommen, oder? Die haben quasi eine Hausaufgaben aufbekommen, ein Gedicht zu machen oder so, oder? Oder wie war das?
Nicht den Lehrer zu dissen. Die Hausaufgabe war irgendwie selber ein Gedicht zu schreiben, so. Und er kam dann damit zurück, so. Und der Lehrer war tatsächlich, eigentlich war der ganz cool, der war kulant, so. Der hat ihm sogar, glaube ich, eine gute Note dafür gegeben, so. Und hat es durchgehen lassen. Aber ey, boah, ich muss nach diesem Talk rufe ich Save Nelly an und spreche mit ihm über diese Geschichte, weil das ist way back, Alter, krass.
heute schreibst du eigentlich heute auch noch für andere? Habe ich mich gefragt. Ich habe nichts finden können, ehrlich gesagt.
Ich schreibe für andere, ich habe da ein anderes Pseudonym so, aber ich schreibe ehrlich gesagt sehr selektiert, also nur, wenn ich Leute wirklich, wirklich cool finde und auch das feier so, weil so meine Musik läuft auch gut, deshalb so das Gold will ich lieber in meine Musik packen und ich sehe das nicht ein, für irgendwelche Leute, nur weil die Reichweite haben, so irgendwie zu schreiben. Ich schreibe nur, wenn ich das wirklich cool finde so.
Mhm.
Und dann aber auch mit ganzem Herzen. Glaub mir, ich hab ein paar Songs geschrieben, die du kennst. Glaub mir, Bruder.
Ja, ich vermute auch tatsächlich, ja. Aber du nimmst diesmal mehr als 2 Euro, oder?
Dezent mehr, auf jeden Fall.
Irgendwo versteckt sich eine 2, aber die ist irgendwo. Sind noch ein paar Ziffern irgendwo drumherum. Welcome back, wir sind mitten im Gespräch mit. Sein Album Regen ist seit dem 27.11. draußen. Wir hatten es vorhin, dass du mit 11 die ersten Texte gegen Lehrer geschrieben hast. Ähnlich wie bei Casey Rebel und Summer Jam, by the way. Aber ordne mir das bitte mal kurz ein, weil ich habe so 3 Ankerpunkte, die ich gefunden habe. Es gab einmal diesen Diss-Track gegen Herrn Streich, glaube ich, mit circa 11. Dann hast du auch eine Mix-CD bekommen mit Nirvana und den Ärzten, der Sekte und ganz viel Eminem drauf, so. Was dich auch mega geflasht hat, wo du dann quasi angefangen hast, irgendwie Rap für dich zu entdecken. Oder noch mehr vielleicht sogar. Und dann warst du ja aber auch lange Sprayer, wolltest dann aber so sein wie Chess, weil er ja der Rapper in eurer Clique war, der auf Partys immer gefreestylt hat.
Ja, genau. Shoutout Chess, Bruder. Ich hoffe, dir geht's gut, Alter, wo auch immer du bist. Das war, also zuerst war die Mix-CD von meinem großen Cousin so. Es war das erste Mal, wo ich Musik gehört habe. Ich schätze, da war ich so 8 oder so, 8, 9. So, dann erste Hip-Hop-Keule. Viel angefangen, Eminem zu hören. Auch ganz, ganz viel gezeichnet so. Und dadurch auch ins Sprühen gekommen so. Und dann hatten wir irgendwann unsere Gang so und haben viel gemalt. Und dann irgendwann habe ich gepeilt so, ey, so Rappen ist ein bisschen einfacher, Fame zu, nicht mal Fame, sondern so die Vibers. Ich wollte die Vibers damals haben, so, weißt du, wie ich meine? Und die Vibers sagen leider nicht zu dir, boah, was du für ein krasses Bild gemalt hast, so, weißt du, sondern die Vibers sagen so, wenn du auf der Party freestylst, so, dann kommen die.
Kommt auch ein bisschen cooler, glaube ich, wenn du freestylst, als wenn du so ein, dein Buch rausholst und ihnen so Skizzen zeigst, so. Guck mal, das habe ich gemacht,
ey,
das habe ich gemacht.
Ich bin ja ein Weirdo, ich finde so Skizzen sehr, sehr krass, aber du hast recht.
Ich finde es auch, ich feiere das so. Ja. Ich habe auch früher immer die Jungs so, da gab es auch einen Nachbar bei uns so, der ist krass durchgedreht so, da habe ich auch gedacht, Hammer so. Okay, also erst quasi kam die Mix-CD, dann kam Herr Streich und quasi angefangen zu schreiben, dann das Malen dazu und dann hast du gemerkt so, ah, der Fame geht mehr quasi bei den Rappern, dann switch ich mal kurz das Genre mäßig. Und dann gab es ja noch die Zeit nach dem Studium. Wie bitte?
Ja, und vor allem habe ich auch gemerkt, dass ich voll gut da drin bin. So. Mhm. Also ich bin voll Freestyler gewesen so und das, also so, ich habe dann auch gemerkt, dass es auch voll Kunst ist so und dass ich da auch volles Talent habe. So, mein, alle haben so gerappt und wir hatten so ein kleines Kackstudio, so, weißt du? Und alle waren da immer so. Ich sag dir eine Sache. Als ich damals ins Studio gekommen bin und meinen ersten Song so gemacht habe, Bruder, ich war viral in meinem Bezirk so. Das war bis heute so ein Riesenhype für mich. Ich weiß noch ganz genau, der erste Song hieß Ghetto Anomalie. Das habe ich noch nie jemand gesagt. Das ist richtig exclusive gerade. Ghetto Anomalie. Und dieser Song, Dicker, alle waren so, abo, was hat, weil die Leute wussten meinen Namen so, weil ich male und ich war auch aktiv so, aber
auch mit,
ey, die Leute waren so, abo, was hast du da gemacht? Und da waren bis heute krasse Zeilen drauf. Da habe ich so gerappt, so, ich komme von unten, ich bin auf den harten Fall gefasst, denn das Spiel kann blutig enden, so wie Basketball im Knast.
Nice.
Also würde ich heute nicht mehr so rappen, aber das war fucking gut.
Nicht schlecht auf jeden Fall. Wie alt warst du da bei dem ersten Ding, was du aufgenommen hast im Studio? Ghetto Anomalie?
Boah, ich kann's nicht sagen, aber sehr jung. Irgendwas da in dieser Phase zwischen 12 und 14 mäßig.
Okay,
so
krass. 14, aber dann hast du auch nochmal so einen Track gegen den Irakkrieg geschrieben, oder?
Ja, ja.
Das war auch nochmal. Ja. Okay. Ja. Und dann gab es ja die Zeit quasi, okay, also wir sind quasi jetzt, okay, Zero malt, Zero hat jetzt auch gesagt, okay, er macht jetzt eher Rap-Ding, ist da auf jeden Fall sehr perfektionistisch drin in der ganzen Geschichte. Und dann gab es die Zeit, ja, wo du ja auch studiert hast, du hast ja insgesamt 3 Studiengänge quasi angefangen, wo du dann alles auf eine Karte gesetzt hast irgendwann. Ja. Weil, nur kurz zur Einordnung für alle, die es nicht mitbekommen haben, du hast, ich glaube, Regie angefangen mit, sag mal, dein anderer Studiengang war Regie, Wirtschaftsingenieur am Ende und davor war noch?
Erstmal Psychologie, dann Regie, dann Wirtschaft.
Genau. Und ja. Dann ne, Studienkredit zurückzahlen, Freundin hat dich verlassen, Wohnung irgendwie auch, ciao. Und dann hast du quasi alles auf eine Karte gesetzt und hast gesagt, okay, wenn jetzt schon alles quasi den Berg abgeht, dann mache ich doch einfach Rap, so, weil da habe ich Bock drauf, da feiere ich und was soll schlimmer sein als jetzt? Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Und hast du da eigentlich irgendwo noch in irgendeiner Form die Abschlussrede von Frau Aurichs im Kopf quasi, als sie die Rede über Verantwortung gehalten hat?
Frau Aurich, Alter, ich sag dir, das war meine Deutschlehrerin und die war eigentlich eine gute Lehrerin, aber ich habe die gehasst, Alter. Am Ende habe ich mich voll zusammengerissen in der Schule, so, aber die hat mir meinen Hack nicht gegönnt. Ich sagte, die war so, boah, ey. Frau Aurich.
Weil sie hatte damit noch irgendwie, glaube ich, noch gesagt, so, ne, somit werdet ihr heute aus der Schule jedoch nicht aus der Verantwortung entlassen.
Ja, Mann. Soll ich dir eine andere Geschichte erzählen, die viel lustiger ist? Ich war troublesome child in der Schule, so. Ey, es war nicht von Anfang an klar, dass ich diese Schule packe und so weiter und so fort. Und viele waren auch dagegen. Aber ich habe einen Lehrer, der hat sich voll für mich eingesetzt. So, der hat irgendwann mal zu meinem Schulleiter gesagt, ey, guck mal, wir haben jetzt zwei Optionen. Das Herr Kastner heißt der, ja. Ich schwöre, Shoutouts an Herr Kastner, werde ich ihn nie vergessen. Es gab eine sehr große Sache, ein sehr großes Problem. Ich hatte Streit mit so einem Jungen auf meiner Schule und der ist so ein bisschen eskaliert so. Und dann ist er mit einem Baseballschläger in die Schule gekommen, so, und da hat er einen Totschläger. Ich habe ihn so auf dem Pausenhof geholt, so. Ich habe mit ein paar Freunden geredet, und dann auf einmal war ganz Schöneberg vor unserer Schule. Es war richtig dramatisch, so, ja. Und dann gab es riesen Klassenkonferenzen und so, und es ging darum, ob ich von der Schule fliegen soll und so weiter und so fort. Und der Carsten hat zum Schulleiter gesagt, so, ey, guck mal, wir haben zwei Optionen mit diesem Jungen, so. Der ist klug, aber der rutscht gerade ab. Wenn wir den jetzt von der Schule werfen, so, dann wird der safe abrutschen, so. Und dann ist der verloren, so. Aber der hat ein gutes Herz. Wir müssen hier als Schule und als Institution dran glauben, so. Und ich verbürge mich für den, dass der seinen Weg finden wird, so. Also ganz krass. Ich hatte nicht viele gute Lehrer. Der war krass, so, ja. So. Und dann irgendwann, ich habe ja eins der besten Abis auf meiner Schule gemacht.
Eins Abi, ne?
Und dann war, und dann war so diese Abschlussrede, wo alle Eltern waren und wo alle ihre Abi-Zeugnisse bekommen haben. Und alle haben eine Blume geschenkt bekommen zu ihrem Abi-Zeugnis. Und weißt du, was die mir gegeben haben anstatt der Blume? Mhm. Meinen alten Todi, den die mir damals abgenommen haben bei der,
wow,
Geschichte. Weißt du, ich meine, was für ein krasses Symbol das ist, Alter. Das war wirklich krass. Es hat zwar keiner im Publikum so richtig gepeilt, so, aber ich wusste sehr genau, was das bedeutet. So. Also war
krass.
Ja, krass.
Krass.
Ja. Boah, was für eine Geschichte.
Ey. Also Actions, ey. Aber krass, nochmal zurück zu dem Lehrer. Also krass, weil interessant, was auch für eine, ja, Wendung hätte nehmen können, ne? So an diesem einen Punkt. Und man weiß natürlich nicht, aber es ist schon krass.
Er hatte voll recht. Also wirklich, hätten die mir da nicht nochmal die Chance gegeben, so. Ich war damals an so einem Scheideweg in meinem Leben, so. Und ich bin so ein Mensch, ich bin so ein extremer Mensch. Was ich mache, mache ich schon gut, so, weißt du? Und hätte ich mich für diese Seite entschieden und wäre diesen Weg weitergegangen, wäre sehr, sehr schwierig gewesen und wäre sehr schlecht für mein Leben gewesen. Deshalb, also wirklich, das war krass. Es ist wichtig, dass man, es gibt so wenig gute Lehrer, so, ne? Aber so, Lehrer können so viel bedeuten. Guck mal, was dieser Typ, wie wichtig dieser Mensch für mein Leben war, so, weißt du, dass er das gemacht hat.
Also doof es auch ganz klingt, krass. Ich hab aber, vielleicht klingt es auch gar nicht doof, ich hab einen heilen Respekt vor Lehrern. Also, aber wenn man halt mit dem Mindset rangeht, so, okay, du weißt auch, was für eine Verantwortung du da hast und dass du halt genau in solche Situationen kommen kannst, wie du sie gerade beschrieben hast, dass du dann nämlich quasi, ja, derjenige bist, der eventuell so den guten Einfluss haben kann, ausüben kann und den quasi so bewahren kann vor richtig schlechten Lebensentscheidungen, so. Weil natürlich, man ist, ne, in dieser Sturm- und Rangphase, so, man in deinem eigenen Kopf klingt das alles so unfassbar logisch und du denkst ja auch schon, du hast die Welt verstanden und so und du weißt genau, wie es geht. Und hinten raus, aber hättest du dann gedacht, ach, wäre da mal einer gewesen, so. Deswegen Hut ab auf jeden Fall, vor allem die Jungs und Mädels in der Lehrerschaft, die ihren Job wirklich mit Herzblut und Verantwortung ausüben, so.
Sag einem Menschen in diesem Alter, du bist hässlich, und er wird da jeden Tag drüber nachdenken. So. Weißt du, wie ich meine? Du musst so, das ist wie ein Samen, den du in dieses junge Herz einpflanzt. So, weißt du, wenn du was Gutes sagst, Menschen können so stark werden. Wenn du Kids sagst, ey, du kannst, selbst wenn die ein hässliches Bild malen, wenn du denen sagst, du kannst, boah, dieses Bild ist so schön, ich schwöre, er wird, das wird aufblühen in ihm. Und genauso aber auch von der anderen Seite. Ich schwör's dir, alle schlechten Lehrer, fickt euch richtig hart ins Knie. Ich habe auch, glaub mir, ich habe mich so gerecht an diesen Lehrern. Ich habe die alle gefickt. Alle diese schlechten Lehrer, die wissen bis heute noch meinen Namen und die kotzen, dass die mich im Tatort sehen. Die kotzen, glaub mir. Aber all die guten Lehrer, hab ich nicht vergessen.
Welcome back. Zero ist bei uns und nicht vergessen.
Meiner Zeilen ist erhaben, so wie Blindenschrift.
Ich habe es vorhin schon gesagt, du hast drei Studiengänge angefangen, irgendwann hat deine Freundin dich verlassen, du musst aus deiner Bude raus und der Studienkredit war fällig. Dann hast du dir gedacht, fuck it, ich werde halt Rapper. So, ich habe eh Bock drauf, mache ich seit 10 Jahren, Studium hasse ich. Und dann kam der glückliche Zufall, du hattest dann irgendwann dein Demo ready, weil von dir gibt es ja wirklich vor deinem ersten Song Holy gibt's nichts, was von dir veröffentlicht wurde. Du hast ja wirklich drauf, warst sehr bedacht darauf, dass quasi nichts rauskommt vorher. Und dann hattest du dein Demo ready und hast einen alten Schulfreund wieder getroffen und hast dich mit dem wieder, hier, Ketchup, was machst du, was mach ich und so, und hast ihm natürlich sein Demo gezeigt. Und dessen Vater war der ehemalige Chef von 4Music, glaube ich, ne? Durch den glücklichen Zufall.
Ja. Ja, Mann, krasse Geschichte.
Ganz schön, aber ganz schön nice Schule. Das war auch die Ebert, oder? Die Friedrich Ebert.
Nein.
Das war noch ein anderer, okay.
Von der Grundschule kannst du den.
Stimmt, von der Grundschule kannst du den.
der Grundschule kannte ich noch. Ben, er ist so gekommen, er ist aus Stuttgart nach Berlin gezogen, er kam so neu in unsere Klasse und ich hatte auch so Erfahrungen mit, ich musste die Schule wechseln so und bin so, ich hab in der zweiten Klasse meinen Stuhl auf meine Lehrerin geworfen.
Was hat deine Lehrerin in der zweiten Klasse gemacht, dass du einen Stuhl auf sie wirfst?
Was ich gerade in der Pause erzählt habe, das war diese Lehrerin, die immer gesagt hat, ey, du bist voll krank und so, weißt du, ich habe ADS, ich bin laut und so, und die war halt, die hat mich gehasst so, und die hat immer zu mir gesagt, ey, du bist voll krank so, du musst Ritalin nehmen, und meine Eltern haben gesagt so, nee, sehen wir nicht, und dann hat sie immer so vor der ganzen Klasse gesagt so, ey, deine Eltern so, die müssen dir Medikamente geben und so, und dann einmal war ich krank, ich hatte dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, so Ziegenpeter oder Mumps oder irgendwie sowas, so eine Kinderkrankheit. Es war voll wild, so 2 Wochen lang ging es mir richtig schlecht so, war ich zu Hause, und dann kam ich wieder in die Schule und dann hat sie zu mir gesagt so, ey, weißt du was, schade, dass du wieder gesund bist.
Wow.
Und da ist so, da ist was in mir durchgedreht so, und dann habe ich ihr einfach meinen Stuhl in die Fresse geworfen und ich schwöre, bis heute bereue ich das nicht, ich würde es jede Sekunde wieder machen so. Da musste ich halt die Schule, also ich bin von der Schule geflogen, die haben das genannt, im gegenseitigen Einverständnis verlässt er die Schule, so diese Mistgeburten. Bin ich auf eine neue Schule gekommen, so musste mich da erstmal durchsetzen, und die Schule war so ein bisschen rougher, so, weißt du, anderer Bezirk, und hatte da auch so ein bisschen mit Mobbing zu kämpfen, aber hab da irgendwie relativ schnell, sagen wir, meinen Standpunkt klar gemacht. Und dann kam dieser Typ aus Stuttgart so dazugezogen, so, weißt du, er war ein bisschen kleiner als die anderen so, und er kam dann so und war so, und ich war so, ey, Bruder, du wirst es hier nicht leicht haben, dachte ich mir so. Ich wusste, wie hart es auf dieser Schule sein kann, und ich wusste auch, wie viel Arbeit es war, mich da durchzusetzen, und ich hatte dann irgendwann auch da einen Namen. Habe ich ihn genommen, ich habe gesagt, Bruder, du bist jetzt mein Freund, so. Mhm. Keine Sorge, wir schaffen es schon. Und dann sind wir echt gute Freunde geworden. Wir haben uns irgendwann später so ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich echt hardcore abgedriftet bin, und ihm war das dann ein bisschen too much so. Aber dann habe ich ihn irgendwann später in dieser Phase nach den Studiengängen getroffen, so, weißt du? Mhm. Habe ihm meine Mucke gezeigt, so. Und er hat es so gehört und er meinte, ey, du, mein Vater hat was mit Musik zu tun, so. Ich zeig dem das mal. Und ich habe gar nicht dran gedacht, weil du weißt, jeder hat was mit Musik zu tun. So, ne?
Das war auch eine geile Formulierung übrigens. Mein Vater hat irgendwas mit Musik zu tun. Ich glaube, es ist der Chef von diesem Label.
Ja. Nee, nein, das hat er nicht. Das hat er nicht mal gesagt, der wusste das nicht.
Ja, ich weiß, aber vom Gedanken her ist es so, okay.
Einfach nicht für den Job von den Eltern so, ne? Und ich war so, ja, ja, okay, er hat was mit Musik zu tun. Irgendwann, ich kriege einen Anruf von seinem Vater so, der sagt mir, ey, du, was du mir da für Musik gezeigt hast, das ist schon nicht ohne so, lass mal quatschen. Und dann habe ich den Namen von seinem Vater gegoogelt. Ich sehe so, ehemaliger Manager von Gentleman, Sammy Deluxe, Afrob, Joy Denalani und so weiter und so fort. Also wirklich große Nummer so, und ehemaliger Mitbegründer von Music. Ja, so kam das.
Ja.
Krasse Geschichte.
Aber deine Schule, auf der du warst dann hinten raus, die war auch schon ganz nice, weil ich habe gesehen, die Schwester von Jerome Boateng war in deinem Jahrgang. Sie singt ja selbst und tanzt unter anderem auch in dem Video von Temperamento, ne?
Avelina, eine sehr gute Freundin von mir. Was für eine tolle Frau.
Avelina, schönen Gruß auf jeden Fall. Und eine Tatort-Kommissarin war ebenfalls in deinem Jahrgang, die Almila, ne? Ja. Die auch schon in 4 Blocks geglänzt hat. Sie hat sich dann, glaube ich, für die Rolle vorgeschlagen. Hier, Fluch der Weißen Möwe war das. Im Casting hast du dich dann selbst durchgesetzt, aber auch wiederum beim ersten Mal abgeliefert. So. Weil das war ja deine erste, also dein erstes Casting und dein erstes Schauspieldebüt ever. So. Und direkt für eine Hauptrolle.
Ja.
So.
Ja.
Und es klingt alles danach, als ob alles relativ läuft, glatt läuft quasi, wenn es drauf ankommt, oder keine Ahnung. Vielleicht ist dann auch, hast du auch einfach ein sehr gutes Haki, I don't know. Aber ich wollte deswegen mal wissen, was ist denn in deiner Mucke oder in deiner Musik bisher die größte Niederlage, die du hinnehmen musstest?
Oder das ist alles gar nicht so leicht, wie sich das anhört. Du hast es jetzt, also das klingt nach einer krassen Erfolgsstory, was du da gerade so zusammengefasst hast.
Wenn man das so oberflächlich guckt, so sieht es sehr, sehr super aus, so, weißt du? So erst kein Demo verschickt, sondern direkt hier Chef, direkt Ding, läuft, Schauspiel, Debüt auch direkt, Hauptrolle.
Ja, das ist, also so, wenn du das, du hast mich gerade echt ins Grübeln gebracht, weil so... Das hört sich alles echt nach einer Erfolgsstory an. Ich sag dir eine Sache ehrlich so. Ich will jetzt nicht zu sehr Deep Talk machen so. Aber wenn ich ganz tief in mich reinfühle, so, ich habe so ein ganz tiefes Gefühl in mir, dass ich dafür kämpfen muss, dass die Welt mich dafür sieht, was ich bin, so, ne? Ich habe so manchmal das Gefühl, aus unterschiedlichsten Gründen, dass die Welt gerne möchte, dass die Welt mich gerne verlieren sehen möchte. Und deshalb kämpfe ich sehr, sehr hart für meine Sachen, so. Aber jetzt, wenn du das so sagst, also wenn man nur die Gewinne nimmt, wenn man all die Niederlagen weglässt, so, ne, dann hört sich das natürlich krass an, aber ey, da hinter den Kulissen waren so viele Niederlagen. Also wenn du mich jetzt fragst, so, was war die größte Niederlage in deiner Musik?
Eine der größten, muss aber ja gar nicht die größte sein, man muss nicht gar nicht in so Superlativen sprechen, aber an was kannst du dich quasi erinnern, um das auch so ein bisschen einzuordnen? Weil ich fand es auch, weil ich so gesehen habe, recherchiert habe, ich so, okay, krass, super, aber ich habe auch schon so rausgespürt zumindest so, dass da auf jeden Fall krass viel harte Arbeit dahinter steckt. So, ja, dass du dir sehr, sehr viel Gedanken machst, aber ich konnte jetzt nichts direkt finden, wo du so sagst, okay, das war mal so ein Spot und jetzt lassen wir mal diesen Auftritt, den ersten auf dem DJ-Pult mal beiseite. So. Wo du das erste Mal live gespielt hast.
Mann, ich hab den erfolgreich verdrängt, jetzt hast du ihn wieder rausgeholt. Den erzähle ich, weil der ist sehr lustig, so in der Retrospektive. Also damals war der gar nicht lustig, aber der ist sehr, sehr lustig. Ich hatte so, pass auf, Leute, ich hatte meinen ersten Live-Auftritt ever. Ich habe noch nie vor Leuten live gespielt, so. Und es war irgendwie auch irgendwie schlecht durchdacht, so. Der Plan war irgendwie, ich war in einem Club und ich sollte so in diesem Club, während des Clubsbetriebs, alle tanzen, so. Und ich sollte so, dann auf einmal der DJ macht die Musik. Stell euch vor, ihr seid in einem Club, auf einmal der DJ macht die Musik aus. Und ich sollte dann aufs DJ-Pult steigen und einen Song rappen, so, ne? Und erstmal, die Idee ist völlig behindert schon. Und dann steige ich da auf dieses, die Mucke geht aus und der ganze Club, weißt du, München, ich hatte früher kein Geld so, weißt du, gar kein Geld. Jeder in diesem Club hatte ein geileres Outfit als ich. Ich war einfach so ein Lumpenpenner, Skarabäuskäfer so, weißt du, so. Dann machen die Musik aus, ich steige da auf dieses Pult. Und mach so voll die, auch weil ich hatte so viel Adrenalin. Ich musste 3 Stunden neben diesem DJ-Pult warten, bis irgendwie der Slot dann war. Erster Auftritt meines Lebens. Ich mach voll die fette Ansage. Ey, ich bin der und der und ich mach das und das so. Mucke aus und dann geht der Beat so los. Und dann, ich hatte so viel Adrenalin, ich habe meinen Text von Holy vergessen. So. Also stell dir vor, du bist in einem Club. Da steht jemand da, mitten im Club, du willst einfach nur feiern, geht die Musik aus. Da stellt sich jemand, der ein beschisseneres Outfit als du hast, aufs DJ-Pult, macht 3 Minuten eine Ansage, so, jetzt passiert hier was richtig Krasses, dann geht ein Beat los und er guckt alle Leute so an mit einem Mikrofon. Digga.
Und erst beim zweiten Part kamst du wieder rein oder so, gell, glaube ich.
Ja, genau, beim zweiten Part habe ich dann noch gemacht und habe ihn dann noch so völlig geschrien und so, weil ich so drin war. Ey, das war so cringe. Danach kam jemand im Club zu mir, hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Bruder, das war richtig beschissen. Ich habe zu ihm gesagt, ich weiß, Bruder. Ey, ich habe mir in der Nacht habe ich mir eigentlich gesagt, ey, ich werde nie wieder live auf eine Bühne gehen, so. Cringy, aber lustige Geschichte.
Aber jetzt ist war, also genau, das ist ja so ein Moment, den man gern verdrängt. Aber gab es noch irgendwas, wo du sagst, okay, ey, das, und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kannst du keinen Namen nennen oder was auch immer, aber irgendwas, wo du sagst, so, ey, das war echt, da habe ich hart gestruggelt, so, und ich bin froh, dass ich das Ding überwunden habe, so. Das hat mir vielleicht auch mal nochmal Erfahrung gegeben oder ich wusste dann beim nächsten Mal besser. Aber irgendwas, wo du so sagst, ey, das war hart, das Struggle so. Und ich bin froh, dass ich das am bestenfalls nie wieder erfahren muss, so. Oder irgendwas in der Richtung.
So viele Sachen, Bruder.
Ich will nur eine hören.
Ich muss überlegen, Dicker. Ich war mit 18 fast im Knast, so, ich hatte mein Leben lang sehr große Drogenprobleme.
Ich meine, also lebensmäßig, sorry, dann habe ich es falsch verstanden. Also klar, ich glaube, wenn man deine Bio durchgeht, ich glaube, da gab es auf jeden Fall gut Stories, wo es quasi falsche Abzweigungen hätte nehmen können. Ich meinte jetzt tatsächlich Musikbusiness-mäßig.
Im Musikbusiness? Ja. Ach, immer mal wieder. Ich glaube, für mich war ein sehr harter Moment, nachdem One and Only rausgekommen ist. Das so, ich hab das Album One and Only gedroppt und danach ist, das will ich jetzt aber, leider nicht in einem Interview sagen, so, aber direkt nach One and Only war so eine Sache. Erstmal ist es sehr schwer, wenn du als junger Artist dein Album rausbringst und es nicht sofort Boom, Monster-Hype ist, so, ne? Und das ist vor allem auch schwierig, wenn du versuchst, Kunst zu machen, so, ne? Und nach One and Only war ein Moment, der war sehr, sehr schwierig für mich. Und, also, es war generell schwierig für mich aus der Musik und dann ist was sehr, sehr Einschneidendes in meinem Privatleben passiert, so. Und da war so, da hatte ich einen Moment, wo ich nicht wusste, ob ich weitermachen kann, so. Aus unterschiedlichen Gründen. Und da kam meine Managerin zum Beispiel so. Da lag ich irgendwann mal im Bett so und wusste nicht, ob ich dieses Bett verlassen werde. Und die hat mich angerufen und die hat mir gesagt, ey, weißt du was? Ich bin mit dir. Mach weiter. Mhm. War ein krasses Telefonat.
Ja, okay. Shoutout an die Managerin auf jeden Fall. Warum wieder ein Album, wenn du eigentlich ja mehr EP feierst? Zumindest hast du es mal in einem Interview gesagt. Und sind ja auch drei von dir draußen. Weil es ein bisschen, ich glaube, da ist nicht so viel der Druck, hast du mal gemeint, so wie bei einem Album. Und du kannst ein bisschen freier machen, trotzdem ein bisschen roter Faden, aber du musst quasi nicht so ganz so rein. Aber warum jetzt wieder ein Album?
Nee, das hast du falsch verstanden. Ich feiere Album zu Tode. Album ist mein Lieblingsmedium, aber natürlich ist heutzutage Single-Politik angesagt. Du musst Singles droppen. So, weißt du, wie ich meine? Die Leute, leider Gottes, hören, wenn du jetzt wirklich über Big Money redest, die Leute hören keine Alben mehr. Die Leute hören heutzutage einfach nur noch die Singles so. Und deshalb, wenn du wirtschaftlich denkst, dann musst du Singles bringen. Ich hasse aber kontextlos Singles zu bringen. Und deshalb finde ich EP ein geiles Medium, weil du trotzdem nah am Markt arbeiten kannst, schnell arbeiten kannst, aber trotzdem irgendwie so ein Konzept drum bauen kannst. Und trotzdem habe ich mich aber dieses Jahr dazu entschieden, wieder ein Album zu machen, auch wenn es wirtschaftlich nicht die klügste Entscheidung ist, aber ist mir egal. Wir dürfen doch nicht, ey, die Single und die Single haben Hype, cool, voll wichtig, aber wir dürfen doch nicht zulassen, dass Alben sterben. Und da wollte ich einfach zu contributen und mein Album rausbringen, weil dieses Album wirklich ein Album ist und ein krasses Album ist, was durchdacht ist, wo jeder Song mit dem anderen was zu tun hat. Und auch wenn mir keiner dafür Danke sagen wird, ist mir scheißegal. Mir ist das wichtig. Ich möchte da dieses Statement setzen, dass ich nicht will, dass das Album ausstirbt.
Ja, sehr gut. Ich bin nämlich auch großer Fan von Alben. Gute Alben wohlgemerkt, die wirklich diesen Albencharakter, die wirklich Albencharakter verdienen. Und aber klar, du hast recht, es ist ein hartes Struggle, glaube ich, jetzt mittlerweile. So als Artist quasi immer relevant zu bleiben, Output zu liefern und dann bestenfalls irgendwie, also in der idealen Welt haust du ja quasi parallel Singles raus, bleibst relevant und machst aber nebenbei noch ein Album, so was aber den Anspruch hat, quasi wirklich was Neues zu sein, zusammenhängend und irgendwie noch ein bisschen Storytelling noch von dir. So, das ist schon ein Struggle auf jeden Fall. Welcome back. Zero ist schon die ganze Zeit da und hat es bis zu uns geschafft, denn...
Sag ihnen, es gibt keine Gegner. Jedes Schwert durch meinen Rücken macht mich nur noch mehr zu Cäsar.
Wir haben eben einer deiner älteren Songs gehört, nämlich Temperamento mit Nura, den Remix. Wie kam eigentlich das Feature zustande mit Nura?
Es gab den Song Temperamento. Ich hatte mit Nura schon Kontakt. Nura ist eine total nette, total tolle Frau. Und wir hatten vorher schon so ein bisschen Kontakt. Und dann irgendwann hat sie mir geschrieben so, ey, das ist wirklich einer meiner most favorite Songs zurzeit so. Ich mochte den Song einfach wahnsinnig gerne und ich meinte, ey, wenn du willst, lass uns einen Remix davon machen. Und sie war so, ey, wirklich so, ich mag den Song übertrieben. Und dann war ich so, ey, let's do it. Also zack, zack, so an einem Tag eingetütet. Ja, so ist das entstanden.
Ja, sehr nice auf jeden Fall. Schön geworden. Jetzt kam dein Album raus, Regen, seit dem 27.11. ist es draußen. Und du bist ja ein Perfektionist, so. Wie oft lagst du nachts wach und hast dich gefragt, ist es das Maximum, was ich kann auf dem Album? Wie oft kam dieser Moment bei Regen?
Immer. Jede Nacht, seit einem Jahr.
Immer noch.
Oder sehe ich so aus, ob ich viel geschlafen hätte in letzter Zeit? Schlimm, Bruder, ist schlimm. Wobei, bei Regen habe ich auch tatsächlich viel Raum dafür gelassen, also mehr Raum dafür gelassen, dass Dinge passieren. Aber ja, ich bin also so von der Arbeitsmoral her bin ich schlimm.
Inwiefern Raum gelassen, dass Dinge passieren? Inwiefern?
Zum Beispiel untergehen, ja. da hatte ich so die Hook und wusste, was ich mit dem Song will. Und habe diesen Part geschrieben und habe gemerkt, so egal wie gut ich den Part schreibe, das wird nicht das, was ich will. Und dann habe ich irgendwann Alexis gesagt, Bruder, ich kann diesen Song nicht schreiben. Ich kann diesen Song nur passieren lassen. Ich kann diesen Song nur freestylen. Geh mal bitte raus, mach mal Licht aus. So, dann ist er rausgegangen aus dem Studio, Mic angemacht. Und dann habe ich einfach nur den Part gefreestylt von Untergehen, weil das hätte ich nicht schreiben können. Das musste so unperfekt sein und so nahbar und so krass authentisch unüberlegt, so, ne? Und einfach diesen Part gefreestylt und dann war's das. Aber ja, dieses, ich glaube ehrlich gesagt, dass dieses bisschen authentischere Menschenbild irgendwie wichtig für die Menschen ist. Die Leute brauchen das. Die Leute sind übersättigt und zugemüllt von dieser ganzen Scheiße, die ihnen jeden Tag erzählt wird. Und da ist, glaube ich, sehr viel Raum und wird auch noch sehr, sehr viel mehr passieren in die Richtung, dass man endlich wieder Musik macht, die Menschen auch was gibt.
Ja.
Alle nehmen immer nur von Rap und von Hip-Hop. Alle nehmen sich das Geld, den Hype und die Streams und so weiter und so fort, aber keiner gibt mehr was rein. Weißt du, wo sind denn die Songs? Ich in meiner Jugend, ich hatte Songs, zu denen ich auch, Azad, Phoenix, die mir geholfen haben, die mich fliegen lassen haben. Oder was, also ich will jetzt niemand wissen so, aber welche Songs benutzen die Kinder so heutzutage für ihr Herz so? Weißt du, wie ich meine? Drip, Slap, Lit. Cool. Muss es auch geben, ist ganz wichtig, so ein bisschen Partymucke und so, voll. Ist immer wichtig, aber mir kommt da dieses persönliche, echte, was dich auch was fühlen lässt, kommt mir da irgendwie ein bisschen zu kurz und da wollte ich ein bisschen was gegen tun mit meinem Album.
Ja, sehr gut. Woher kam eigentlich dieser Gedanke, Zero so zu konstruieren, wie er jetzt ist quasi? Also der Gott unter Menschen, trotzdem immer Struggles mit den Girls, so zwischen Größenwahn und Depression so ein bisschen. Du hast ja mal in einem Interview gesagt, dass die dir natürlich so ein bisschen Identität gab so früher, weil ne, ihr habt euch alle so ein bisschen zwischen den Stühlen gefühlt, wusste nicht ganz wie, wo und habt euch dann quasi so gesagt, okay, bei dir jetzt zum Beispiel persönlich, Zero ist einfach so, das bist jetzt du, so, weißt du, ja. Weil du hast ja einen tunesischen Vater und deutsche Mutter, für alle, die es nicht wissen, dieses klassische Identitätsproblem, so, die meisten wahrscheinlich haben mit zwei Wurzelsträngen, aber woher kam, dass die Musikerfigur Zero so konstruiert wurde, weil du hast die ja schon, hat man gemerkt, und deswegen, glaube ich, kam die erste Demo auch so gut an. Davon sind ja auch, glaube ich, 3 Songs auf dem ersten Album direkt gelandet. Du hast ja schon sehr, sehr viel Gedanken gemacht, so, wie ist der Sound, wie ist die Geschichte hinter der Figur, wo soll es hingehen, so dieses ganze Produktaufbau, so. Warum ist es so, wie es jetzt ist?
Ich hab mir sehr viel Gedanken gemacht über den Sound und wie die Songs klingen sollen, aber also ich muss dazu sagen, Zero bin ich. Also ich hab immer nur gemacht, was ich wollte. Also beziehungsweise ich habe immer nur gemacht, was ich gefühlt habe. So, ne? Auf One and Only hatte ich dieses unfassbar starke Gefühl der Wut in mir und dieses so, und dass ich das den Leuten sagen musste, dass ich das den Leuten ins Gesicht schreien musste. So. Und nachdem ich das gemacht habe, nachdem ich den Leuten klar gemacht habe, ey, guck mal, so wollen wir über Rap reden? Don't fuck with me. So. Lass einfach sein. Und nachdem ich das für mich selber bewiesen hatte, hatte ich irgendwie das Gefühl, mich auch noch mehr als Mensch gesehen werden zu wollen. Das ist also eigentlich habe ich immer gemacht, was ich so am dollsten gefühlt habe.
Mhm.
Wenn es raus muss, ist es raus so.
Und das hat halt sehr gut gepasst, scheinbar, weil sonst wärst du jetzt nicht so da, wo du jetzt bist, weil ich finde tatsächlich, du warst ja auch einer der ersten Eros, die, glaube ich, jetzt auf dem Markt sind. So.
Der erste Ero.
Den gab es noch vorher?
Es gab ganz, ganz früher mal, aber den gibt es jetzt nicht mehr. Es gab, glaube ich, mal so einen Prinz Ferro.
Mm.
Aus Hamburg, glaube ich, so halt die Fresse-Zeiten, weißt du?
Ja, stimmt.
Aber so vor dieser Cerro El Mero, Mero, Ferro-Welle war ich tatsächlich der Erste. Ja.
Im Weiß-Interview 2018 hast du, glaube ich, gesagt, dass du gerne mal Ariana Grande sein würdest, wenn du könntest. Wenn du jemand anders sein könntest. Wenn du jemand anders sein könntest, würdest du gerne mal Ariana Grande sein, hast du gesagt.
Na, wegen dem Putter. Überleg mal, wie viel Geld die macht, Alter. Und vor allem so. Boah, das hört sich super merkwürdig an, aber stell mir vor, du bist Ariana Grande, du kannst so deine eigene Brüste anfassen. Ich würde sehr gerne mal Ariana Grandes Brüste anfassen.
Ohne Mist. Ich hab gedacht, okay, safe ist das auch ein Grund.
Ja, natürlich.
Warum er das gedacht hat. So.
Mal so gucken.
That's the closest you will get, quasi so.
Das ist eine gute Frau, was soll ich sagen, Mann?
Okay, dann vielleicht beschreibt es auch schon oder beantwortet es vielleicht auch schon direkt die nächste Frage, weil auf deinem Track Nudes willst du was Echtes von einem Girl. Sie schickt dir dann Nudes. Von welchem Star würdest du gerne mal Nudes bekommen? Und ich sag jetzt direkt außer Ariana Grande, weil ich glaube, das haben wir uns jetzt alle schon herleiten können.
Mein Celebrity Crush international ist auf jeden Fall Lana Del Rey. Und mein Celebrity Crush of all time ist natürlich Jodie Calusi aus Deutschland. Das ist, ja, genau. Also, send Nudes.
Vielleicht auch erstmal hi. Im Interview mit Weiß hast du außerdem gesagt, du passt immer sehr gut darauf auf, dass du nicht Vater wirst. Ich glaube, die Frage war, bist du zufällig schon Vater so? Und da hast du gemeint, nee, du passt auf jeden Fall sehr gut darauf auf. Bist du auch fair im Schluss machen oder bist du eher so der Typ, der ghostet?
Also ich habe ewig keine Beziehung mehr gehabt, deshalb musste ich ewig keine Beziehung mehr beenden so. Aber ich bin sehr, sehr, ich bin ehrlich. Also ich bin ein ehrlicher Mensch. Ich sehe den, ich verstehe Lügen nicht so ganz. Also so kleine Lügen natürlich, ne? Also ich bin immer so, weißt du, wenn ich im Taxi sitze und noch eine halbe Stunde brauche, dann bin ich so, Bruder, ich bin in 3 Minuten da. Da lüge ich schon, so. Aber ich glaube, gerade wenn's wichtig für die Leute ist und so, dann, also gerade bei unangenehmen Wahrheiten bin ich sehr ehrlich und sehr fair, weil mir wurde schon so auf ekelhafteste Weise das Herz gebrochen, so. Und ich wurde auch so an so Stellen belogen, die nicht fair sind und die nicht cool sind. Und deshalb, nee, das mache ich nicht. Also ich bin so beziehungsmäßig zwar sehr, sehr direkt, aber man weiß, woran man ist.
Okay, ja, sehr gut. Also ist noch ein bisschen Zeit, bis du dein Karma mal wieder waschen musst, ja? Wie Zero Cool 15 gemeint hat in diesem einen Kommentar. Wasch mal dein Karma, Junge.
Ich kenne diesen Kommentar sogar, ja. Ich glaube, mein Karma ist gut. Ich habe meinen Eltern sehr, sehr viele, sehr teure, schöne Dinge gekauft. Ja?
Was war das Erste? Was war das Erste, was du deinen Eltern gekauft hast?
Wir sind so in so einem Radiosender und das hört dann jeder. Eigentlich, ich will meine Eltern nicht denunzieren, aber die erste Amtshandlung war, dass ich die Schulden meiner Eltern bezahlt habe.
Ja, das ist doch überragend. Ich finde da also.
Ja, nee, aber ich will nicht, dass jemand weiß, dass meine Eltern Schulden hatten. Aber war halt so. Aber so, das war eine der ersten Amtshandlungen, die ich gemacht habe, weil ey, mit Schulden schläft sich nicht gut so, weißt du? Hat kein Mensch verdient, ist super hart. Ja. Und soll ich dir eine real Story erzählen? Mein Vater ist so eigentlich ziemlich genau gleich groß wie ich. Und du weißt, wenn man so Musik macht und so, kriegt man Gott sei Dank, was total schön ist, immer so Pakete nach Hause mit Sneakern, mit so von Brands, weißt du, so, ich kriege sehr, sehr viel Klamotten zugeschickt, so. Mein Vater, er macht diese Pakete immer auf. So, auch wenn mein Name draufsteht, er macht die immer auf. Ich sage, Papa, das ist mein Paket. Er sagt, ich wollte nur gucken, ob vielleicht was für mich drin ist. Digga, mein Vater läuft da draußen rum, wie der freshste Motherfucker aller Zeiten, so. Der ist so in seinem Hotel. Kommt er mit seinen brandneuen Nikes, kommt er mit so richtig schicke Jacke, so voll teuer, so er lässt Preisschild drin. Er sagt, ja, habe ich schon meine Sohn, kostet 800 Euro, alle geschenkt bekommst.
Ja, solange er damit nicht in den Moshpit geht, ne, auf deinen Konzerten, ist doch alles gut.
Boah, das ist auch eine geile Geschichte, oder? Soll ich dir kurz erzählen?
Erzähl sie kurz.
Ich bin ein krasser Familienmensch. Ich möchte, dass meine Musik auch irgendwie so meinen Eltern und meinen Menschen Glück gibt, so, ne? Und auf meinen Konzerten waren meine Eltern auch immer mit dabei so. Und beim ersten Konzert, meine Eltern sind todes so, meine Eltern trinken, mein Vater ist Araber, die trinken nie Alkohol, so, weißt du, so, die die vertragen das gar nicht so. Und dann waren die aber so aufgeregt, dass sie so zwei Bier getrunken haben, so, und dann waren die so richtig unterwegs auf meinem Konzert, so aufgeregter als ich. Und die waren sogar im Publikum, ja. Ich habe gesagt, die können VIP kommen, aber die wollten sich das aus dem Publikum angucken, so. Und waren dann total wild auf dem ersten Konzert. Und beim zweiten Konzert habe ich denen dann gesagt, ey, wisst ihr was? Kommt und genießt das bitte, aber eine Sache, bitte haltet euch ein bisschen im Hintergrund, so. Ganz bisschen, so. Ne? So, ich muss mich auch konzentrieren und passt auf euch auf, so. Dann, ich spiele dieses Konzert, 30 Minuten Show oder so. Ein Moshpit geht auf. Riesenkreis. Ich bin auf der Bühne, ich performe. Ich gucke in diesen Moshpit. Wer stellt sich in die Mitte vom Moshpit und fängt an, Halle zu tanzen? Einfach mein Vater. Und ich sehe das von der Bühne, ich muss weiter performen, so, ich kann nichts machen, so, ne, ich weiß ganz genau auch, er weiß nicht, dass dieser Kreis gleich auch wieder zugeht, so, weißt du, wie ich meine? Er weiß es nicht.
Okay. Ich hab nur die Story gehört, dass er in den Kreis gegangen ist, aber ich habe nicht gehört, dass da er Halle getanzt hat.
Nein, er hat seine Moves gemacht, so, ja, so, und dann ich sehe auch noch aus dem Augenwinkel, dass meine Mutter, sie will auch noch reingehen. Ich sehe meine Schwester, sie zieht meine Mutter so noch zurück, so eine Sekunde, bevor es losgeht. Auf einmal der Kreis geht zu, mein Vater in der Mitte, er weiß gar nicht, was passiert. Digga, ich bin gestorben auf der Bühne. Und dann, was auch sehr lustig war, nach dem Konzert bin ich zu ihm gegangen, ich habe gesagt, so, guck mal, jetzt mal ganz ehrlich, Papa, jetzt mal wirklich Butter bei die Fische, so. Ich habe doch vor dem Konzert gesagt, haltet euch ein bisschen im Hintergrund. Was ist denn mit der Ansage passiert, so? Auf einmal mit einem Kreis und der Song, bei dem er reingegangen ist, war Ay Que Rico. Und da rappe ich, Baby, who's your daddy? Und er sagt, du hast doch gesagt, Baby, who's your daddy? Ich dachte, es ist Solo-Time. Ich sag, Papa, wenn ich Baby, who's your daddy sage, ist was ganz, ganz, ganz anderes gemeint. So. Also wirklich, unfassbar lustige Geschichte. Aber, ja.
Liebe, groß, also ganz viel Liebe gerade. Ja. Ach, schön, schön. Aber er hat es auch heil überstanden, ja?
Ja, auf jeden Fall. Und ich werde mich auch niemals für meine Eltern schämen, weil das sind meine Eltern, so, weißt du, wie ich meine?
Voll.
So ist, ja, war sehr lustig. Sehr,
ach,
sehr
schön.
Lustig.
Schön, schön, schön. Ja. Zero ist bei uns, sein neues Album Regen ist seit dem 27.11. draußen. Der Regenmacher, Zero Baby, Zero de Soleil, so wird er genannt. Wir geben bei UFM featuring Flex FM der Straße immer gerne was zurück. Deswegen gehen wir raus auf die Straße und fragen die Leute, was sie beschäftigt. Das können ganz profane Themen sein. Wir sagen immer, wir haben Leute hier, die haben schon ein bisschen was erlebt, ein bisschen was durchgemacht, vielleicht können sie was zurückgeben. Ich spiele dir jetzt ein paar Töne vor von Leuten, die wir auf der Straße gefragt haben. Die beschäftigt ein Thema und du kannst dir vielleicht das ein oder andere zurückgeben. Den Anfang macht Anna, 24. Sie hat folgendes Thema.
Also Sarah, meine Frage an dich. Wie erkenne ich denn meine wahren Freunde? Woran weiß ich oder woran erkenne ich wirklich, das sind die Leute, auf die ich bauen kann und auf wen halt nicht?
Wer bei deinem Umzug ist. Wer dir bei deinem Umzug hilft, daran erkennst du auf jeden Fall Freunde. Ja? Das ist so behindert es klingt, aber so, weißt du, wenn du Leute um 8 Uhr morgens anrufst so und sagst, ey, wir müssen die Waschmaschine hochtragen, so, da wer da wirklich sein. Es gibt immer beim Umzug gibt es immer die Leute, die zu spät kommen. Es gibt immer den einen, der so verkatert kommt und sagt, ich kann nicht so viel tragen. Und es gibt immer die Leute, die nicht kommen. So. Daran kannst du es sehr gut erkennen. Und ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ist so, Freundschaft erkennt man nicht nur in den positiven Zeiten, sondern auch so, mit wem hast du was durchgemacht. So, ne? Hast du schon mal wirklich so mit jemand gesessen und gesagt, ey, das stört mich an dir. Und diese Situation ist zwischen uns beiden komplett schief gelaufen. Und eigentlich wäre die einfachere Option, jetzt ist einfach zu quitten, aber ihr habt euch wirklich wieder hingesetzt und einen Kompromiss gefunden und darüber geredet, so, ne? Daran erkennst du deine Freunde.
Die nächste ist Manu und sie hat auch wieder ein Thema, was Freundschaft betrifft.
Hi Zero, ich habe einer Bekannten 4.000 Euro geliehen, die habe ich bis heute nicht zurückerhalten. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, weil ich jetzt schon so oft angekommen bin und ich mich nicht mehr traue.
Sie hatte gesagt, eine Bekannte, aber Freundschaft und Geld ist auch.
Das tut mir total leid für die Manu. Also erstmal mein Tipp, ich würde in Freundschaften kein Geld verleihen. Bei mir ist so, wenn ich in Freundschaften würde ich nur Geld verschenken. So, weißt du? Also so bin ich halt so, ne? Das ist kompliziert. Lass mich kurz meine Gedanken ordnen, weil das ist echt kompliziert. Das ist total schwierig, jemand 4.000 Euro zu leihen. So Geld verleihen ist total schwierig. Das führt sehr oft zu sehr großen Problemen zwischen Menschen. Wenn jetzt ein Kumpel zu mir kommt und sagen würde, ey Bro, so, ich habe gerade echt so Struggles, kannst du mir 500 Euro leihen? Dann würde ich ihm das nur geben, wenn ich wüsste, ich will dieses Geld niemals von ihm wieder haben. Also ich würde ihm sagen, nein Bruder, ich kann dir keine 500 Euro leihen. Ich schenke dir 500 Euro. So, ne? 4.000 Euro ist natürlich eine Menge Geld und es kommt darauf an, warum derjenige das brauchte, aber pass wirklich auf, wem du Geld leihst. Und wer sich Geld leiht, manchmal kommst du in Situationen im Leben, wo du unbedingt Geld brauchst, das kann ich voll verstehen, aber wer sich Geld leiht und dieses Geld nicht zurückzahlt, das ist sehr, sehr schmutzig. Das ist ein sehr, sehr, sehr schlechter Charakterzug. Ne? Also das ist nicht gut, dass sie das nicht zurückzahlt. Und ich persönlich bin so, wenn ich jemandem jetzt nicht, einem Kumpel, weil würde ich ja nicht leihen, aber wenn ich jetzt jemand, würde ich auch niemals machen, aber wenn ich jemand Fremdes 4.000 Euro leihe und sage, du zahlst mir das am 1. zurück und er zahlt das nicht am 1. zurück, dann würde ich sagen, warum? Vielleicht hat er einen guten Grund, vielleicht sagt er, ey, meine Mutter ist krank oder so, dann sage ich, okay, gut, manche Dinge sind größer und wichtiger als Geld, aber wenn ich da keine richtige Antwort für kriege, dann würde ich sagen, gib mir mein Geld, sonst komme ich zu dir und ich schlag dich kaputt. Das ist mein Geld. Kann ich auch meinen Eltern geben. So, weißt du, wie ich meine? Man leiht sich nicht Geld von Leuten und verschwindet. Das ist nicht sauber. Das ist auch nicht freundschaftlich.
Ja, ja. Der nächste Kollege ist Aniel, 20. Er hat folgendes Thema.
Yo, Sedo, was geht? Ich habe das Problem, ich gebe in letzter Zeit zu viel Geld für neue Schuhe aus. Und meine Frage wäre, was ich dagegen machen kann. Soll ich das Geld lieber für andere Sachen investieren oder soll ich bei den Schuhen bleiben?
Das ist doch eine dumme Frage. Also, natürlich sollst du nicht zu viel Geld für Schuhe ausgeben. Weißt du, wie ich meine? Also, so ist so. Also, erstmal, guck dir mal reiche Leute an. So, Leute müssen verstehen, wie Geld funktioniert. Guck dir reiche Leute an. Reiche Leute geben nicht zu viel Geld für Schuhe aus. Ne? Die muss ich jetzt auch mal ein Statement setzen hier. Die Kids rennen immer raus und kaufen sich so teure Schuhe, weil sie das bei ihren Stars sehen. Aber ihre Stars kriegen diese Schuhe geschenkt. So, korrumpiertes System. Macht keinen Sinn so. Ja, das ist mal erste Sache. Zweitens, so ein bisschen sich schick zu fühlen und sich was Geiles zu kaufen und sich auch mal selber zu beschenken. Voll wichtig, man muss auch mal Geld so unsinnig ausgeben. Aber Bro, budgetier dein Geld. Geld ist wichtig. Du kannst deiner Mama ein Haus bauen, wenn du richtig mit deinem Geld handelst. Was für Schuhe kaufen. So, ne? Also kauf auch Quatsch. Ich will jetzt nicht so übertrieben moralisch sein. Ne? Ich kauf mir auch Quatsch so. Aber wenn du wirklich sagst, für mich ist ein Problem, dass ich zu viel Geld für Schuhe ausgebe, Bruder, kauf keine Schuhe.
Ja, sehr gut. Dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, an unseren nächsten Gast eine Frage zu stellen. Du weißt allerdings nicht, was es ist, aber es geht ja tendenziell eher darum, quasi, was beschäftigt dich gerade als Thema? Und es kann wirklich, du hast ja gerade die Palette an Fragen-Range gesehen, es kann alles sein, ja. Es kann auch nur ein neues Rezept sein, keine Ahnung. Und hast die Möglichkeit, jetzt eine Frage zu stellen.
Den nächsten Gast würde ich sehr, sehr gerne fragen, ob er schon Der Pate gesehen hat. Also was heißt schon, ob er Der Pate gesehen hat, welcher der drei Patenteile sein Lieblingsfilm ist und wenn er es nicht gesehen hat, warum zum Teufel er Der Pate noch nicht gesehen hat. Random, aber das ist meine Frage.
Wie ist es bei dir?
Digga, für mich ist Der Pate so most favorite Film of all times. So, ich gucke wirklich, ich gucke einmal im Monat Der Pate.
Dann hören wir das Mucke und ich habe auch gelesen, dass du Shindy auf jeden Fall, beziehungsweise seine Arroganz auf jeden Fall sehr, sehr nice findest.
Ich bin ein sehr großer Shindy-Fan, weil der Typ tut auch was für Kunst. Ne? Der Typ ist, so weißt du, er ist so, also, guck mal, der Typ ist so arrogant und so unnahbar und so bigger than life. Aber was ihr alle da draußen nicht vergessen dürft, ey, wie viel Liebe der in seine Kunst steckt, der ist immer so lieblos und so von seiner Attitude, aber wie viel Liebe der euch schenkt, ey, kaum ein Artist schenkt euch so viel Liebe wie der Typ. Ihr wisst nicht, wie wichtig Artists wie Shindy für Deutschrap sind.
Sag mir nochmal ganz kurz, eine der verrücktesten Sachen, die du als Kind gemacht hast, so, und die Verhaftung in der Feurigstraße jetzt mal ausgenommen, ne, das war ja erst der Anfang.
krass, dass du sogar die Straße weißt, Alter. Habe ich das in einem Interview gesagt? Krass. Was habe ich gemacht? Ich habe meine Schule angezündet. Ich hab,
du hast die Schule angezündet?
Ja, unter anderem. Oder ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen soll. Fangen wir mal mit der Schule an, weil das war so eine der ersten großen Sachen.
Die Grundschule oder die weiterführende dann?
Für die Polizei, das ist eine komplett erfundene Geschichte, ja. Das ist hier nur zu Imagepflege und ich lüge alles, was ich sage, ne, an die Polizei. Aber ja, ich und Freunde waren der Meinung, dass eine wirklich sehr kluge Idee ist, eine Papiermülltonne anzuzünden neben unserer Schule. Und das hat sich dann weiterentwickelt, ne? Sagen wir mal so.
Ja, aber ich kenne auch andere Menschen, so nenne ich sie jetzt mal, die auch eine gewisse Affinität zu Feuer hatten und es toll fanden in der Jugend zu sehen, was Feuer so alles anrichten kann.
Die Jugend, wir waren 7 Jahre alt, Alter. Wir waren einfach Kinder. Es war einfach so, irgendeiner hatte Streichhölzer so. Einfach so, hat die Papiertonne so an, war voll spannend, so, dann auf einmal wurde das größer so. Dann auf einmal haben alle Container gebrannt. Dann auf einmal hat so die ganze Hauswand gebrannt. Dann auf einmal ging das ein bisschen weiter.
Classic. Schwierig. Naja, schwierig. Ich verstehe. Kurz zum Abschluss noch. Mit wem aus deiner Vergangenheit hättest du gerne noch Kontakt?
Meine Oma vermisse ich sehr. Also so, ich weiß, die Frage ist eigentlich so, mit wem, ne? Aber nee, also ich vermisse meine Oma sehr. Saloha, meine tunesische Oma. Ich würde mir wünschen, dass sie noch da ist.
Ja. Kann ich verstehen.
Mit den Leuten, mit denen ich mich gestritten habe, die sollen sich verpissen, so, weißt du? Und mit wem ich mich vertragen wollte, habe ich angerufen, habe gesagt, ey, lass uns drüber reden, so. Aber meine Oma vermisse ich schon sehr.
Und wenn du jetzt in die Zukunft schaust und dich mit 50 siehst oder so, was würde der 50-jährige Zero dem jetzigen Zero mit auf den Weg geben?
Bruder, du rauchst zu viel. Rauch nicht so viel Zigaretten. Und warum hast du auf einmal arabischen Akzent bekommen?
Zero, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du da warst. Viel Erfolg auf jeden Fall. Ihr da draußen, vergesst nicht.
Egal, was ihr startet, am Ende geht's mir super.
UFM ist der Sender, UFM featuring FlexFM, die Show. Mein Name ist Simon, das Interview gibt's ja auch als Video bei YouTube. UFM, wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Und Zero, wie gesagt, viel, viel, viel Erfolg. Und die letzten Worte gehören dir.
Ey Bro, super, super nicer Talk, Alter. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Richtig viel Spaß gemacht. Und auf jeden Fall auch Shoutout für deine Recherche, Alter. Das ist leider Gottes nicht mehr üblich heutzutage und ich weiß, wie viel Mühe da drin steckt. Also wirklich Props, ey. Oder vielen Dank, wir sind raus.
FM featuring Flex FM. Run, run, run. Ich